Ihr Lieben, wir sind im Jakobusbrief und sind mittlerweile im 4. Kapitel angelangt. Jakobus Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Ihr alle kennt 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zum Belehren, zum Überführen, zum Zurechtweisen, zum Unterweisen. Und trotzdem, und das sage ich ohne, dass ich die Bibel kritisieren möchte, ist nicht alle Schrift gleichermaßen nützlich. Ja, wir haben im Hauskreis gerade Nehemia und da waren wir gerade in Nehemia 11. Und in Nehemia 11 werden viele, viele Namen genannt und lange Kolonnen von Namen, manchmal auch von Zahlen, wer sich in Jerusalem und wer sich in anderen Städten niedergelassen hat. Auch diese Schrift ist nützlich, aber es ist nicht alles gleichermaßen nützlich. Es gibt gewisse Texte in der Schrift, die sind besonders für die Nachfolge, für die Heiligung, für die persönliche Reife, für praktische Theologie sehr, sehr wichtig. Und der Text, den wir uns heute anschauen, und wir haben gar nicht, ehrlich gesagt, die Zeit, um uns alle 6 Verse gleichermaßen anzuschauen, aber gerade diese ersten 3 Verse haben ein großes Gewicht, wenn es darum geht, Menschen in der praktischen Nachfolge zu helfen. Denn das Thema, mit dem ich auch die Predigt überschreiben möchte, ist Zorn und Streit bei der Wurzel packen. Zorn und Streit tatsächlich bei der Wurzel packen und nicht nur oben etwas zu kürzen, damit es recht schnell wieder nachwächst, sondern wirklich ganz unten packen. Ihr alle habt das bestimmt schon erlebt, dass irgendwas bei euch im Garten wächst, was eigentlich nicht zum Garten gehört. Und wenn ihr euch nicht gleich dran macht, dem beizukommen und es mit Haut und Haaren, mit Wurzel zu entfernen, dann wächst und wächst und wächst das Ganze und es kann unwahrscheinlich groß werden. Ja, wir selbst hatten mal einen Weihnachtsbaum und der war sehr klein und unscheinbar, so groß gepflanzt. Das war in 1972 oder 73. Ja, ich weiß es nur von meinen Eltern. Und irgendwann mal war er etwas zu groß, aber dann hatten sie keine Lust, sich drum zu kümmern. Und am Ende war das ein ausgewachsener Baum, der nur noch mit Hilfe eines Kranes entfernt werden konnte. Und ihr Lieben, so verhält sich es auch manchmal mit Dingen in unserem Herzen. Wenn wir sie nicht frühzeitig und bei der Wurzel packen, können sie Ausmaße erlangen, die nachher nur noch mit viel Schmerzen in Anführungszeichen wegoperiert werden können. Lasst uns Jakobus Kapitel 4, die Verse 1 bis 6 lesen. Jakobus stellt hier eine rhetorische Frage. Also eine rhetorische Frage heißt, er will gar keine Antwort, weil er gibt euch selbst gleich die Antwort auf seine Frage. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Und ich will euch an der Stelle daran erinnern, er redet zu Gläubigen, ganz eindeutig. Ja, ich bin da auch nicht ganz konform mit manchen Auslegern, ist vielleicht nicht so wichtig, aber ich bin fest davon überzeugt, Jakobus spricht in seinem Brief und auch in diesem Abschnitt zu Gläubigen. Woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Nicht daher, aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Vers 6, er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, mit dem du uns versorgt hast, was du uns unfehlbar und allgenügsam und für jeden von uns lesbar hinterlassen hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du mir Gnade schenkst beim Reden, dass ich ein guter, ein guter Diener in deiner Hand bin, um als Werkzeug in deiner Hand dein Wort wirklich recht auszulegen. Aber ich bitte dich auch für mein und für unser Herz, dass wir uns wirklich von deinem Wort ansprechen lassen. Dir zur Ehre. Amen. Zorn und Streit ist seit dem Sündenfall etwas absolut Geläufiges. Wir müssen nicht weit in die Bibel hineinlesen, da kommt es zum ersten Streit, der sogar zum ersten Mord führt. Und das unter Brüdern, unter leiblichen Brüdern. Kain wurde so zornig auf seinen Bruder, dass er dadurch dazu getrieben wurde, seinem Bruder das Leben zu nehmen. Und das auf Seite 4, in Anführungszeichen, vom Wort Gottes. Aber wir müssen nicht viel weiter gehen. Zorn hat die Frau Abrahams dazu geführt, eine Hagar mit ihrem Kind in die Wüste zu treiben. Und das war ein Todesurteil. Das war Mord, was Sarah hier an Hagar vollziehen wollte. Zorn hat auch dazu geführt, dass die Brüder Josefs ihren eigenen Bruder am liebsten umgebracht hätten. Und Ruben ist es zu verdanken, dass er wenigstens nur als Sklave verkauft wurde und hat in Ägypten auch viel leiden müssen. Was glaubt ihr, was er manchmal gedacht hat, als er nachher wahrscheinlich jahrelang im Gefängnis saß und dann über seine Brüder nachgedacht hat oder was er hätte denken können? Zorn und Streit. Die Bibel ist sehr, sehr offen und sehr, sehr direkt und redet auf vielen Seiten von diesem Problem. Und Zorn und Streit zieht sich auch durch die ganze Menschheitsgeschichte. Das, was bei uns im Kleinen geschieht, geschieht im Großen. Ja, auf der Welt gibt es momentan Dutzende von Kriegen. Manche sind uns ganz nah, weil täglich darüber berichtet wird. Manche geschehen ganz im Stillen, aber es ist das gleiche Prinzip. Ja, dieses selbstsüchtige Morden, dieses Haschen nach etwas, was man nicht kriegen kann und darüber zornig wird. Aber wenn das vielleicht alles zu alt oder zu groß oder zu abstrakt ist, jeder von uns hat schon Zorn erlebt. In seinem eigenen Herzen, aber auch in seinem Umfeld, dass ihr vielleicht Opfer oder diejenigen geworden seid, die die Auswirkungen des Zorns mussten. Ihr Lieben, dieser Abschnitt, Kapitel 4, die Verse 1 bis 3 insbesondere, versorgt uns mit einer unfehlbaren, von Gott gegebenen Diagnose, wirklich entsteht. Wer arbeitet irgendwo in der Medizin? Meistens sind Gemeinden einig, wie unwahrscheinlich trostlos, erfolglos, trostlos ist es fast unmöglich, eine Therapie einzuleiten. Und das möchte ich euch, ich möchte die Latte bewusst relativ hochlegen, ich möchte euch sagen, Gottes Wort versorgt dich, uns, mich hier mit einer unfehlbaren Diagnose, wo dein und wo mein Zorn wirklich herrührt. Und das wird uns vielleicht den einen oder anderen, wie auch mich, seinerzeit sehr überraschen. Bevor wir die Verse einzeln anschauen, möchte ich eins einleitend vorwegschicken. Wir dürfen bei Zorn nicht nur an Sünde denken. Es gibt tatsächlich so etwas wie gerechten, sündlosen Zorn. Das muss es geben. Warum? Weil Gott selbst wird zornig. Und in Gott gibt es keine Sünde, noch nicht mal ein Wechsel oder ein Schatten des Lichts. Beispiel geben, ich weiß nicht, wer bei euch gerne Schnitzel isst, aber nehmen wir mal an, der Simon ist der größte Schnitzelesser bei den Michlinskis. Und das wissen alle. Ja? Wenn es Schnitzel gibt, dann strahlt Simon bis hinter die Ohren. Und die anderen mögen auch Schnitzel, aber vielleicht nicht so sehr wie der Simon. Und nun stellt euch vor, die Erna war ein bisschen knapp und dann kam noch der Mike zufällig zu Besuch. Ja, und da wurde es noch knapper und jeder kriegt nur ein einziges Schnitzel. Und am Ende kriegt der Simon sein Schnitzel und es ist das kleinste Stück. Und jetzt stellt euch vor, der Lukas wird zornig, weil Simon das kleinste Schnitzel bekommt. Obwohl er doch Schnitzel so liebt. Kannst du dir das vorstellen? Schön, dass du nickst. Ihr Lieben, das ist ein Beispiel für gerechten Zorn, für sündlosen Zorn. Und das Beispiel soll zeigen, wie selten, wie vom Aussterben bedroht geradezu diese Spezies ist, dass man gerechten Zorn empfindet, so wie Gott gerechten Zorn empfindet. Von Robert Jones habe ich gelernt, Uprooting Anger, das Buch gibt es leider nicht auf Deutsch, aber er hat 3 Merkmale von gerechtem Zorn genannt. Erstens, es handelt sich tatsächlich um eine objektive Sünde, nachweislich um eine objektive Sünde, über die man zornig wird. Wisst ihr, wir halten so vieles für Sünde und dabei ist es gar keine Sünde. Wir haben nur einfach nicht unseren Willen bekommen, da kommen wir gleich drauf. Aber wenn es wirklich eine objektive Sünde ist, dann könnte man vielleicht von gerechtem Zorn, das ist eine Reaktion auf eine tatsächlich objektiv geschehene Sünde. Gerechter Zorn haben wir, wenn wir um Gottes Reich, um seine Ehre bemüht sind und nicht um unser Reich und um unsere Ehre. Dann können wir tatsächlich gerechten Zorn empfinden. Und gerechter Zorn drückt sich immer auf gerechte Art und Weise aus. Ja, versteht ihr? Der schlägt nicht im Affekt. Der zieht sich nicht schmollend zurück. Gerechter Zorn drückt sich auch immer auf eine gerechte Art und Weise aus. Ich habe leider nicht die Zeit, euch viele Bibelstellen dazu zu nennen, aber wer möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben und dann schicke ich euch entsprechende Bibelstellen zu gerechtem Zorn oder auch zu dieser Predigt. Ihr Lieben, das Beispiel mit Simon oder Lukas oder die Kriterien, die wir hier gesehen haben, sollten uns zeigen, gerechter Zorn ist relativ selten unter uns. Aber Zorn ist trotzdem so allgegenwärtig. Ihr Lieben, man sagt statistisch, 80% aller Seelsorgefälle in Anführungszeichen ist Ehe- und Familienseelsorge, besonders Eheseelsorge. 80% der Seelsorge dreht sich um Probleme in der Ehe. Und in diesen 80% sind 80%, die sich um Zorn drehen oder wo Zorn auch ein wichtiges Element in der Seelsorge oder in den Problemen dieser Eheleute spielen. Und deswegen wollen wir umso tatsächlich entstehen. Die erste Frage, die er behandelt, wo entsteht tatsächlich unser Zorn, der ja die Grundlage für allen Streit unter Brüdern oder unter Eheleuten ist? Wo entsteht dieser Zorn? Jakobus 4, Vers 1, woher kommen Kriege? Woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher? Aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr Lieben, bevor wir uns den Text genauer anschauen, will ich euch sagen, weil dein Gegenüber so ein Sturkopf ist. Das sagt er nicht. Jakobus sagt nicht, du streitest, weil dein Mann oder deine Frau dich zum Wahnsinn treiben. Oder dein Arbeitskollege. Oder dein Chef. Oder dein Ältester. Das steht nicht da. Jakobus sagt auch nicht, du streitest, weil deine Hormone verrückt spielen. Sagt er nicht. Das war jetzt kein Hinweis an die Frauen, aber er sagt es nicht. Ja. Er sagt auch nicht, du streitest, weil du dir einen Dämon der Streitsucht eingefangen hast. Sagt er nicht. Als Quelle des Zorns. Jakobus sagt auch nicht, du streitest, weil die Evolution dich mit einem Streitgen versorgt hat. Ist nicht seine Diagnose. Jakobus sagt auch nicht, du streitest, weil du dem schlechten Vorbild deiner Vorfahren, insbesondere deines Vaters oder deiner streitsüchtigen Mutter, gefolgt bist. Sagt Jakobus auch nicht. Jakobus sagt auch nicht, du streitest, weil du die grundlegenden Bedürfnisse nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide, wenn euch das nichts sagt, ist das sehr gut, befriedigt bekommst. Sagt er nicht. Er sagt doch nicht, du streitest, weil du morgens mit dem falschen Bein aus dem Bett ausgestiegen bist oder aufgestanden bist. Und er sagt doch nicht, du streitest, weil du einen schlechten Tag an der Arbeit hattest. Ihr Lieben, Jakobus sagt, du streitest, du wirst zornig, weil du Lüste hast in deinen Gliedern. Oder ich übersetze das mal auf Neudeutsch, weil du ein Verlangen hast, weil du eine Begierde hast, weil du einen sehnlichen Wunsch hast. Und den trägst du wo? In deinem Herzen. Und da streitet etwas. Dieses Wort, was hier für Streiten steht in Jakobus 4, Vers 1 am Ende, ist tatsächlich ein militärischer Ausdruck. Da findet ein wahrer Kampf in deinem Herzen statt. Also ohne, dass wir überhaupt zum Vers 2 kommen und darüber reden, wie Zorn entsteht, ist es schon mal eindeutig, wo Zorn entsteht. Zorn entsteht nicht außerhalb von dir, entsteht nicht in oder in erster Linie durch deine Umwelt. Zorn entsteht in dir, in deinem Herzen. Und das hat was mit Verantwortung zu tun. Wir haben tausend und eine Erklärungen, warum wir streiten. Tausend und eine Begründung, aber keiner von uns kommt von Natur aus auf die Idee, es liegt an mir und es liegt an meinem Herzen. Und bevor wir überhaupt einsteigen in die Predigt, will ich euch an der Stelle gleich ein bisschen wachrufen. Denkst du falsch über Zorn? Denkst du falsch über den Entstehungsort von Zorn? Warum du zornig wirst über deinen Bruder? Warum du zornig wirst über deine Schwester oder über deinen Mann oder über deinen Chef? Denkst du wirklich die ganze Zeit noch, es liegt an ihm oder an der Situation? Oder denkst du, wie die Bibel denkt, dass der Zorn tatsächlich in deinem Herzen entsteht? Das bedeutet es eigentlich, Buße zu tun. Buße ist Sinneswandel. Buße ist nicht ein super traurig sein, ja, und sich im Schlamm wälzen, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, ja, und am nächsten Tag wieder das Gleiche tun. Buße ist nicht nur Reue, das hat auch was damit zu tun, aber Buße ist in erster Linie, dass man umdenkt, dass man anfängt, Gottes Wort wirklich Glauben zu schenken und zu sagen, du hast recht. Homo logeo ist Bekenntnis, heißt das Gleiche, homo logeo sagen, das Gleiche sagen wie Gott. Wenn du anfängst, das Gleiche zu sagen wie Gott, dann gibt es überhaupt erst Hoffnung, dass der Zorn in deinem Herzen tatsächlich bekämpft werden kann. Aber wenn du dich, und das können wir über Jahrzehnte, das können wir unser ganzes Leben, es gibt Menschen, die sterben zornig. Wenn wir uns unser ganzes Leben betrügen und glauben, der Zorn hat nichts mit uns zu tun und entsteht außerhalb von uns, wird es niemals Hoffnung auf eine gute Therapie geben. Und deswegen möchte ich euch buchstäblich zur Buße rufen, wenn du falsch denkst über den Entstehungsort von Zorn. Zorn entsteht in meinem Herzen, durch Begierden in meinem Herzen, die dort einen Kampf, einen Streit verursachen. Und wie dieser Kampf entsteht, genau das erklärt er im nächsten Vers. In Jakobus 4, Vers 2. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Jakobus erklärt uns hier ganz exakt nicht nur, wo der Zorn entsteht, der Auslöser nachher für die Streitigkeiten ist, sondern auch, wie der Zorn entsteht. Und ich möchte euch das auch wieder hier übersetzen. Er sagt, ihr begehrt. Dieses Begehren, was er hier sagt, ist grundsätzlich erst einmal neutral. Das ist nichts Böses per se, etwas zu begehren. Das heißt zum Beispiel in 1. Timotheus 3, Vers 1, wenn jemand nach einem Apostel, nach einem Ältestenamt strebt, ich glaube, es ist 3, Vers 1, also auf jeden Fall in 1. Timotheus 3, wenn jemand nach einem Ältestenamt strebt, wenn einer so etwas begehrt, dann begehrt er eine gute Sache. Das ist grundsätzlich nichts Böses. Oder die Jünger begehrten, etwas zu sehen, ja, die Herrlichkeit ihres Herrn und Einsicht in seine Ratschlüsse, in seine Gleichnisse. Das ist nichts Böses. Also einen Wunsch zu haben, ist grundsätzlich erstmal nichts Böses. Aber, ihr Lieben, wenn ich etwas begehre und es nicht kriegen kann, dann entscheidet sich's, ob ich zornig werde oder nicht. Der Wunsch als solches ist noch nicht negativ, sondern Jakobus sagt, Zorn entsteht immer dann, wenn ich etwas begehre, wenn ich nach etwas strebe, von dem ich wirklich glaube, dass ich es verdient habe und ich kann es nicht kriegen. Dann streitet auf einmal etwas in mir. Dann entstehen auf einmal auch diese nassen Hände oder diese roten, das ist nicht die Schläfe, was ist das? Ein roter Hals, ja, oder vielleicht auch ein roter Kopf. Wenn ich merke, da läuft was vor mir weg, ich habe das eigentlich verdient, aber ich kann es nicht kriegen. Das, ihr meint vielleicht, das ist viel zu einfach, ihr Lieben. Auch wenn das recht einfach ist, diese Diagnose, so ist sie doch unwahrscheinlich einsichtsvoll. Weißt du warum? Weil die ganze Welt mit all ihren Therapien und psychotherapeutischen Ansätzen kommt nicht auf die Idee, dass es tatsächlich an uns liegt. Alle Erklärungsversuche für Zorn liegen außerhalb von dir. Aber Jakobus sagt, es liegt innerhalb von dir. Und er ist damit voll auf der Linie vom Herrn Jesus. Die Pharisäer wollten den Herrn Jesus versuchen und haben ihn öfters versucht und haben gesagt, was machen deine Kinder? Was machen deine Jünger? Die essen ja mit ungewaschenen Händen. Sie übertreten unsere Gebote. Sie verunreinigen sich. Und der Herr Jesus gibt ihnen eine Lektion in Matthäus 15. Nicht, was du mit ungewaschenen Händen, überhaupt was in dich reingeht. Ja, verunreinig dich. Das ist nicht die Art von Verunreinigung, gerade diese Äußerlichkeiten. Was dich wirklich verunreinigt, ist das, was aus deinem Herzen herauskommt. Mord, Eifersucht, Neid, Streit, das verunreinigt den Menschen, was aus seinem Inneren kommt. Matthäus 15. Oder in Markus 7, Vers 21 bis 23, sagt der Herr Jesus das Gleiche. Von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus, aus meinem Herzen und aus deinem Herzen und verunreinigen den Menschen. Jakobus legt hier das Problem ganz offen auf die selbstsüchtigen Begierden, die wir in unserem Herzen haben. Und wenn die nicht gestillt werden, dann werden wir zornig. Oder ich drehe es mal um, der Zorn kann auch entstehen, wenn du etwas bekommst, von dem du glaubst, dass du es nicht verdient hast. Das steht nicht im Text, aber das ist der Umkehrschluss. Wenn du glaubst, du hast etwas verdient und kannst es nicht erlangen, dann entsteht der Streit, der Kampf. Ja, die Bataillone treffen aufeinander in deinem Herzen und dann wirst du zornig. Oder umgekehrt, wenn du etwas nicht erlangen kannst, von dem du glaubst, dass du es tatsächlich verdient hast. Und ihr Lieben, ich möchte, dass wir bei diesen Begierden wirklich weit genug denken. Manche denken jetzt in erster Linie, ach ja, der Mike, der redet von Begierden wie zum Beispiel ganz viel Geld haben oder ich möchte Rache üben, das kann auch eine Begierde sein, oder ich möchte das Gleiche haben, was der andere hat, ich möchte habsüchtig sein oder ich möchte unkontrolliert meine sexuelle Lust ausleben können. Diese Begierden, wenn ich die nicht kriege, dann macht's mich zornig. Ja, das stimmt. Solche Begierden machen zornig. Aber ihr Lieben, ich habe das am Anfang ganz deutlich gesagt. Jakobus, das Wort, was er hier verwendet, Begehren, das können sogar gute Dinge sein. Das ist nicht per se negativ. Heißt mit anderen Worten, du kannst auch zum Beispiel, und ich komme da nochmal auf ein Beispiel zurück, ja, von, wir nennen hier Namen und ihr wisst selber, bei Michlinskis gibt's viel mehr Fisch und Braten als Schnitzel, vermute ich. Und wenn ich nachher Sebastian und Beate nochmal erwähne, dann hat es nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Ja. Aber versteht, wir denken so oft, es sind nur böse Begierden, es können auch gute Begierden sein. Denkt nochmal an das Beispiel, was wir schon vor einiger Zeit gehört haben. Der Sebastian hat einen langen Tag gehabt. Sein Computer lief nicht so, wie Sebastian wollte. Und sein Gegenüber im Büro hat ihm den Tag auch nicht unbedingt versüßt. Und was glaubt ihr, nach was der Sebastian sich sehnt, wenn er nach Hause kommt? Ruhe. Ruhe und Entspannung. Sind Ruhe und Entspannung etwas Böses? Überhaupt nicht. Der Herr Jesus hat selbst seinen Jüngern immer wieder Ruhe und Entspannung gegönnt, wenn sie einen harten Tag hatten. Ruhe und Entspannung zu haben, ist überhaupt nicht das Problem. Und demgegenüber steht eine Beate. Die hat einen Haufen Kinder um sich herum gehabt. Manchmal sogar mehr als die eigenen. Und die waren nicht alle so unwahrscheinlich pflegeleicht, wie das die meisten Waschanleitungen versprechen. Und die ist doch relativ, ja, also das war ein langer Tag. Und dann war die Woche auch sehr voll, ja. So eine Gemeinde, die hat viele Aktivitäten und es gibt Geschwister, die bringen sich vorbildlich ein. Und da war abends die ganze Woche über kaum Zeit, mal ein Wort mit dem Sebastian zu wechseln. Ja, kaum war ich dort und er dort. Und was glaubt ihr, der Sebastian, die ganze Woche unterwegs und die Abende alle ganz voll, und da, was glaubt ihr, nach was die Beate sich sehnlichst sehnt? Nach Gemeinschaft. Mit ihrem Mann, die hat sich schon dreimal am Tag dabei ertappt, dass sie auf die Uhr geguckt hat, wann ist es endlich 6:30 oder 5:30 oder 6:30, ich weiß es nicht. Aber es ist Freitag, Sebastian kommt heute ein bisschen früher. Ja, wann kommt er endlich, dass wir uns mal austauschen können, dass wir mal reden können? Wenn du jetzt überhaupt nicht verstehst, von was ich rede, dann bist du wahrscheinlich ein Mann. Oder eine Frau. Seht ihr, das sind gute Bedürfnisse. Das ist nichts Böses, Ruhe haben zu wollen. Aber ihr Lieben, wisst ihr, wann es anfängt zu knistern? Wenn ich tatsächlich glaube, ich muss das jetzt haben. Ich muss das jetzt haben, um glücklich und zufrieden zu sein. Ich muss jetzt mein gutes Bedürfnis gestillt bekommen. Und so kann aus einem guten Verlangen, ein gutes Verlangen, ich kann es nicht häufig genug sagen, weil das ist, glaube ich, der Klassiker. Aus einem guten Verlangen wird eine selbstsüchtige, böse Begierde. Sie wird buchstäblich zum Götzen. Jetzt sagt der ein oder andere, jetzt trumpfst du aber ein bisschen dick auf. Ja? Götzen sind aus Stahl oder Holz oder Stein und die sind groß und die sind aus Gold und da werfen sich Heiden und andere in Südostasien vor nieder. Auch falsch gedacht. Ein Götze ist alles das, was mir mehr Zufriedenheit verschafft als Christus. Wo ich mehr Frieden von erwarte, mehr Erfüllung von erwarte als Gott selber. Das sind Götzen in unserem Herzen. Und ein Theologe vor vielen Jahren, Johannes Calvin, hat mal gesagt, unser Herz ist eine wahre Götzenfabrik. Denn wir können aus allem und jedem einen Götzen machen. Wenn mir die Ruhe und die Entspannung, und das hat nichts mit euch zu tun, Zufälle, also Übereinstimmungen sind rein zufällig, wenn, und es ist auch nicht abgesprochen, das seht ihr, ja, wenn euch Ruhe und Entspannung wichtiger ist, als eure Frau zu lieben und damit Christus zu ehren, weil er die Gemeinde geliebt hat, dann ist das ein Götze. Und wenn du diese Kommunikationsbedarf mit deinem Mann, wenn dir das wichtiger ist, als sich deinem Mann unterzuordnen und ihn zu ehren und nach seinen Bedürfnissen zu schauen, dann ist das ein Götze. Und über Götzen, Götzen wollen angebetet werden. Götzen brauchen Fleisch. Und wenn die das nicht bekommen, dann werden die zornig. Und ihr Lieben, das ist kurz gefasst der Streit, der in unserem Herzen entsteht. Ich denke, ich habe etwas verdient. Ich möchte genauso behandelt werden wie mein Bruder. Und mein Vater ist so ungerecht. Der hat mir nicht das gegeben, was er meinem Bruder gegeben hat. Das kann sein, dass da Ungerechtigkeiten sind. Das wollen wir nicht leugnen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber ihr Lieben, was verdienen wir wirklich? Denken wir richtig? Wir glauben ja, das Problem ist nicht, dass wir das begehren, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist was Gutes. Aber wenn wir glauben, wir haben es verdient, dann machen wir die Gerechtigkeit zum Götzen. Wenn du wirklich danach fragst, was du verdient hast, dann ist die Antwort eine ganz andere. Ewiges Höllenfeuer haben wir wirklich verdient. Aber wir haben Gott so gezähmt. Wir haben ihn in Watte gepackt. Wir haben gar keinen Gott mehr, der heilig ist, der Gericht übt und der eines Tages in ungebremstem Zorn über diese Welt kommen wird und über jede Ungerechtigkeit. Und er wird nicht nur der Erlöser. Er wird der Richter sein. Und weißt du, was du machst? Ich überschlag mich fast, weil wir haben nur noch 10 Minuten. Ja, wir haben 24 Seiten, das ist Stoff für 3 Stunden. Aber ich springe einfach ein bisschen und ihr werdet es auch im Text sehen. Siehst du, was du da machst, wenn du da zornig wirst? Du spielst dich zu Gott auf. Du nimmst seine Rolle ein. Du glaubst, du hast das verdient. Du glaubst, du kannst richten. Du glaubst, du kannst beurteilen. Es gibt jemand, der richten darf. Aber das ist Gott. Und er wird es beurteilen. Und er wird sogar ein gerechtes Gericht sprechen über alles, was in dieser Welt passiert ist. Und Gott sei Dank gibt es Jesus Christus. Weil wenn du ihn kennst und wenn sein Blut an deinen Herzen klebt, dann ist das Urteil über dich schon gesprochen. Das Urteil wurde nämlich auf Golgatha gesprochen und vollzogen. Christus hat sein Leben. Der hat nicht den Tod nur ein bisschen dran genippt. Der ist nicht nur so ein bisschen Mensch geworden. Der ist ganzer Mensch geworden, obwohl er ganzer Gott war. Und er ist voll in den Tod gegangen. Habt ihr ein paar Bilder gesehen, wie momentan Christen in Syrien gekreuzigt werden? Habt ihr es gesehen? Das sieht furchtbar aus. Und es war mindestens so furchtbar, als dein Herr damals am Kreuz von Golgatha hing. Wenn du wirklich Verdienst willst, dann schau dir an, was deine Sünde wirklich verdient. Und dann norden wir uns automatisch richtig ein. Wir sind nicht die Herren. Wir sind nicht die kleinen Minigötter, die in der Lage sind, meine Schwester, meinen Bruder, mein Chef, meinen Ältesten zu richten und über ihm zu urteilen und zu sagen, ich muss das haben. Du musst das gar nicht haben. Es gibt eine Sache, die du wirklich haben musst, für diejenigen unter uns, die mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide vertraut sind. Es gibt eine Sache, die brauchst du wirklich. Und das ist nicht Essen und Trinken. In erster Linie. Das ist Vergebung. Das ist Versöhnung mit einem lebendigen, heiligen Gott. Wenn du das geschmeckt hast, dann hast du die Basis dafür, nicht zornig werden zu müssen. Ich will euch das vom Text her sagen, ich will nicht nur über den Text reden, ich will wirklich sehen, dass ihr das im Text seht. Vers 3, ihr bittet und empfangt, Entschuldigung, Vers 2, das Ende, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr Lieben, ihr müsst jeden Text in seinem Kontext sehen. Wenn ich nur diesen einen Vers oder den Satz aus Vers 2 nehmen würde, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, dann könnte ich als schlechter Ausleger sagen, ach siehst du, du musst einfach nur bitten und dann kriegst du, was du willst. Aber ist das wirklich der Kontext, in dem dieser Vers steht? Du hast nichts, weil du nicht bittest. Das ist nicht der Kontext. Der Kontext, den Jakobus hier deutlich macht, ist unsere Begierden. Unsere Sündhaftigkeit, unsere Selbstsucht, das ist der Kontext. Und in dem Kontext sagt er, du bist so selbstsüchtig und deswegen bittest du nicht. Und deswegen hast du auch nicht. Versteht ihr? Das gibt ein ganz anderes Licht auf diesen Vers. Du bittest nicht, weil du dich selbst, ich übersetze das jetzt mal, auf eine ganz andere Stufe stellst. Du glaubst gar nicht, dass du Bittsteller bist. In dem Moment, wenn du zornig wirst, dann machst du dich selbst zum Herrn. Da machst du dich selbst zum Herrscher, der gar nichts erbitten muss, sondern der Kraft hat zu urteilen über den anderen. Und so entsteht der Zorn in deinem Herzen. Nicht nur, weil du etwas begehrst, was du glaubst, verdient zu haben und nicht kriegen kannst, sondern der Zorn entsteht auch, weil du dich erhebst zu einer anderen Stufe, die du niemals hast. Und deswegen, wir müssten wirklich mal längere Zeit darüber reden, aber genau deswegen ist Zorn ein so verbreitetes Problem. In meinem Herzen und in deinem Herzen. Weil es hat ultimativ mit dem Sündenfall zu tun, der uns alle getroffen hat. Im Sündenfall wollten wir nämlich sein wie Gott. Im Sündenfall wollten wir uns aufschwingen, wir haben uns von Satan verführen lassen und wollten seine Position, Gottes Position einnehmen. Mir soll jetzt gedient werden. Ihr sollt mir alle dienen. Ich degradiere euch förmlich nicht zu Mitgeschöpfen, die das Ebenbild Gottes tragen, vor denen ich eigentlich, bitte versteht mich jetzt richtig, in richtiger Weise eine gewisse Ehrfurcht haben müsste, weil ihr seid Geschöpfe Gottes, die sein Bild tragen. Und ich degradiere euch zu reinen Werkzeugen, die dazu dienen, um mir zu dienen. Das mache ich, wenn ich zornig werde, wenn ich mich erhebe über den anderen. Aber ich bin euer Miterlöster. Ich bin, und lasst mal das Evangelium weg, das war die Einleitung heute Morgen, ich bin Mitgeschöpf. Ich habe gar nicht die Position, die ich in dem Moment einnehme, wenn ich zornig werde. Und das ist eines der Gründe, ihr lieben Eltern, warum ihr alles daran setzen müsst, in Liebe euren Kindern Gehorsam beizubringen. Selbst der Herr Jesus musste Gehorsam lernen. Wie viel mehr dann unsere Kinder, damit sie ein für alle Mal, das ist natürlich eine Utopie, aber damit sie wirklich in ihrem Herzen lernen, ich gehöre nicht mir selbst, ich bin nicht Gott, ich bin nicht der Herrscher, ich bin nicht die Sonne, ich bin nicht der Mittelpunkt, ich bin nicht derjenige, dem gedient werden muss, ich bin von Anfang an Geschöpf, ich bin derjenige, der zu dienen hat. Von Anfang an, selbst ohne Evangelium. Versteht ihr das? Weil ich sein Produkt bin. Er hat mich gewoben im Leib meiner Mutter. Ich verdanke ihm mein Leben. Und wenn ich die Position verlasse, befinde ich mich auf ganz, ganz furchtbarem Boden. Ich befinde mich auf dem gleichen Thron, auf dem Satan sitzt. Denn genau das war seine Sünde. Er wollte sich zu Gott machen. Er wollte herrschen. Er wollte, dass ihm gedient wird. Und so entsteht der Zorn in unserem Herzen. Ich muss meinen Willen bekommen, um wirklich glücklich zu sein. Ich möchte Gott spielen. Ich möchte, dass alles andere um mich herum mir dient. Mein Wille geschehe. Mein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich sage das immer wieder. Warum? Weil Petrus gefragt hat, Herr, wie sollen wir beten? Und es war nicht umsonst, dass der Jesus ihm diese Worte in den Mund gelegt hat. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Wenn es jemanden gab, der wirklich sehr, sehr zornig hätte werden dürfen, dann war es zum Beispiel Josef, als die Brüder nach vielen Jahren wieder unter seine Augen getreten sind. Meint ihr nicht? Was hat Josef alles erlebt in dieser Zeit? Ja, ihr denkt jetzt, ja, Josef war doch ein halber König in Ägypten. Aber Josef hätte genauso wie einer seiner Mitgefangenen in der Zeit sterben können. Und die Gefängnisse in Ägypten entsprachen nicht dem modernen Vollzug, den wir heute hier in Hünfeld haben. Wie hätte dieser Mann, dessen Brüder ihm das Leben nehmen wollten, seinen Zorn, und er hatte die volle Position in dem Moment, ausleben können, zornig werden können, wenn er sich hingestellt hätte und hätte sie beurteilt und verurteilt. Es hätte ihn nichts gekostet. Er war der zweite Mann im Staat. Er war sozusagen der oberste Richter. Und was erkennt er an? Er erkennt im doppelten Sinne die Position Gottes an. Du bist der Souverän. Ihr habt's böse gemeint. Ich will euch jetzt zeigen, wie man selbst mit objektiven Ungerechtigkeiten, die uns widerfahren, nicht zornig werden muss. Josef durfte erkennen, ihr Brüder, ihr habt's böse gemeint. Aber Gott, und schön, dass das Hebräische genau das gleiche Verb benutzt, Gott hat es gut gemeint. Ihr habt's böse gemeint, Gott hat's gut gemeint. Ihr seid nicht Gott und ich bin nicht Gott. Es gibt einen Souverän. Und er hat die Hand selbst über den Ungerechtigkeiten. Wenn wir benachteiligt wurden oder werden als Kinder, wenn wir von unserem Chef nicht richtig beurteilt werden, Gott hat die Hand darüber. Er ist der Souverän und er kommt mit diesen Sachen zu seinen guten Zielen. Und wir müssen uns einfach damit vertraut machen, dass Leiden zu dieser Welt gehört und dass der Souverän Leiden benutzt, um dadurch gute Charaktereigenschaften in deinem Herzen hervorzubringen, die du aus eigener Kraft niemals hervorbringen würdest. Und Josef durfte das erkennen, 1. Mose 50:20. Ihr habt's böse gemeint. Er sitzt aber im Regiment und er hat's gut gemeint, um so ein ganzes Volk, eine ganze Nation am Leben zu erhalten. Und ich bitte dich inständig, Gott ist ein liebevoller Souverän. All die Ungerechtigkeiten, die dir widerfahren sind oder widerfahren, werden Gott dienen müssen, weil er es in der Hand hat. Es muss ihm dienen, weil er der Souverän ist. Aber er ist nicht nur der Souverän, Vers 19 von 1. Mose 50, er ist auch der Richter. Und das sagt Josef, das ist ein Vers, der oft dann überlesen wird. 20 ist ganz groß, ja, aber 19 wird oft überlesen. Wer bin ich? Wer bin ich, dass ich jetzt Hand an euch legen sollte? Ich bin nicht der Richter. Gott ist der Richter. Ihr Lieben, wenn ihr wirklich mit Zorn richtig umgehen wollt, erstens, seid ehrlich und erkennt an, wo der Zorn wirklich entsteht. Das lag nicht an meiner Kindheit. Das lag nicht daran, dass meine Eltern sich ständig gestritten haben. Das liegt daran, dass ich glaube, dass ich was anderes verdient habe. In meinem Herzen entsteht Zorn. Und der Mechanismus ist immer, ich glaube, etwas verdient zu haben, was ich nicht kriegen kann, was ich nicht erlangen kann. Und dann wird es zum Götzen. Selbst die guten Sachen werden dann oder können dann zum Götzen werden. Die guten Begierden können dann zum Götzen werden. Wenn ich selbst nicht die richtige Position einnehme, wenn ich nicht bitte, wenn ich nicht nur Bittsteller bin, sondern wenn ich mich zum Souverän mache, wenn ich die anderen zum Handlanger meines Reiches mache, dann werde ich zornig. Da entsteht der Zorn. Ihr Lieben, das ist schlimm, weil wenn ich zornig werde, dann habe ich nicht nur ein Problem mit meinen Mitmenschen. Wisst ihr, was ich dann habe? Dann habe ich ein Problem mit meinem Schöpfer. Das ist ein Anbetungsproblem. Dann trete ich in Konkurrenz mit ihm und wir können das gar nicht übergewichten. Ich fasse nochmal zusammen. Zorn entsteht nicht durch unsere Äußerlichkeit, nicht durch Situationen, nicht durch Hormone, nicht durch Gene, nicht durch Eltern, Chefs, Älteste. Zorn entsteht in unserem Herzen. Und er entsteht immer dann, wenn wir etwas begehren, von dem wir glauben, dass wir es verdient haben, und wir können es nicht erlangen und machen es zum Götzen. Und grundlegend für die Entstehung von Zorn ist unsere falsche Haltung, weil wir uns nicht richtig einnorden, weil wir uns nicht richtig sehen, wie wir sind. Wir bitten nicht. Wir sehen uns nicht als Bittsteller. Wir sehen uns als solche, die etwas verdient hätten. Aber Paulus ist da ganz klar. Du willst Lohn? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, die Gnadengabe, völlig unverdient, ist ewiges Leben. Und das ist dir zuteil geworden. Und ich will, das war die Zusammenfassung, und jetzt hätten wir noch mal so lange, um auf die Therapie einzugehen, und da haben wir keine Zeit für. Aber ich möchte euch wenigstens ein Gleichnis an die Hand geben. Eine, heute würden wir sagen, Gegenstandslektion, die der Herr Jesus selbst uns gegeben hat, damit dieses falsche Denken, dass gute Wünsche zu sündigen Begierden werden, dass ich mich selbst aufschwinge zu einer Position, die ich selbst gar nicht innehabe, dass die erst gar nicht, und dass ich auch nicht mit falschen Motiven, das haben wir ganz weggelassen, wir bitten auch oft aus falschen Motiven, dass das erst gar nicht entsteht. Und dieses Gleichnis, diese Gegenstandslektion hat der Herr Jesus uns in Matthäus 18 gegeben. Ja, Matthäus 18 denken viele gleich, das geht auch um Gemeindezucht, aber das Kapitel endet nicht im Vers 17. Dann geht's weiter und Petrus fragt den Herrn, weil er ist ja immer der Erste, wie kann ich denn meinem Bruder so oft dann vergeben? Da geht's ja um Sünde. Ja, bei Gemeindezucht geht's um Sünde. Und offensichtlich geht's bei Gemeindezucht nicht darum, dass man Menschen aus der Gemeinde kickt, sondern dass man sie wiederherstellt. Und zur Wiederherstellung ist Vergebung ein ganz wichtiges Element. Ja, wie oft soll ich ihm denn dann vergeben, wenn er tatsächlich zur Buße findet, weil ja nur Unbußfertigkeit zur Gemeindezucht führt. Jetzt findet er wieder zur Buße und das zum 489. Mal. Du sollst ihm trotzdem noch vergeben. Und da sagt Petrus, das kann nicht sein. Das kriege ich nicht hin. Meiner Schwester wieder vergeben. 489 Mal. Und natürlich nicht 489 Mal. Du sollst nicht mitzählen und ab 490 Mal hast du dann einen Freibrief, nicht zu vergeben und zornig zu werden. Du sollst immer wieder. Und das ist schwer. Das ist unsagbar schwer. Und der Herr Jesus gibt den Kindern eine Gegenstandslektion. Und er redet von einem Knecht. Der hatte eine große Schuld, eine sehr große Schuld. 10.000 Talente. Ein Talent ist ein Jahresgehalt. Ich vermute mal, dass viele einen Bruttogehalt von vielleicht sogar 2.000 Euro heutzutage in Deutschland haben. Ich glaube, das Brutto liegt in Deutschland sogar höher als 2.000 Euro. Wenn es nur 2.000 Euro pro Monat sind, wisst ihr, was 10.000 Talente sind? Eine Viertelmilliarde Euro. Glaubst du, dass du eine Viertelmilliarde im Gefängnis sitzend abbezahlen kannst? Niemals. Und das stimmt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe ist ewiges Leben. Und das macht der König mit diesem Schalksknecht. Er vergibt ihm eine Viertelmilliarde. Vielleicht, du kennst deinen Gehaltszettel, vielleicht liegt es ja über 2.000 Euro. Vielleicht bist du bei einer halben Milliarde. Vielleicht bist du bei einer ganzen Milliarde, die ihm vergeben wurde, an Schuld. Und es spielt keine Rolle, ob es eine Viertel oder eine ganze ist oder eine halbe. Niemals hättest du das bezahlen können. Und dann kommt sein Mitknecht daher. Und was schuldet er ihm? 100 Denare. Was ist ein Denar? Ein Tageslohn. Jetzt bleiben wir bei den 2.000 Euro. Wisst ihr, was dann 100 Denare heute sind? 9.000 Euro. 9.000 Euro ist nicht wenig. Das tut weh, wenn ich einem Bruder 9.000 Euro gebe und ich krieg sie nie wieder. Das tut schon ein bisschen weh. Aber kann ich sowas vergeben? Kann ich darüber hinwegkommen? Kann ich sagen, lass gut sein? Natürlich kann ich das. Und noch viel mehr kann ich das, wenn ich mich daran erinnere, es war eine halbe Milliarde, die Christus mir, mich im Gefängnis sitzend, einfach begnadigt hat. Und übrigens, er hat nicht einfach gesagt, schwamm drüber. Er hat nicht einfach gesagt, lass fahren, lass gut sein. Viertelmilliarde, kein Deal. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat diese Schuld der Viertelmilliarde auf sich genommen und hat sie selbst mit seinem Blut ans Kreuz getragen. Und er wird in aller Ewigkeit, was der Peter immer so schön betet, zu Recht, in aller Ewigkeit wird er diese Male, dieser Schuld, die er für dich getragen hat, tragen und zeigen. das Lamm Gottes, inmitten des Thrones, mit den Wundmalen deiner Schuld. Und wenn ich mir das vor Augen führe, das ist die Gegenstandslektion, das soll dir eine Hilfe sein, das nächste Mal nicht zornig zu werden, den guten Wunsch nicht zu einer Begierde werden zu lassen, dich nicht zu Gott oder dem Richter erheben, dich wirklich einzunorden, wo du wirklich bist. Diese Schuld hat Herr Jesus getragen, hat sie mir vergeben. Und wenn das wahr ist, und das musst du im Glauben annehmen, und das ist kein Gefühl, das ist eine Entscheidung, sowas anzunehmen, dann kann ich wirklich ganz anders mit meinen Brüdern, mit meinen Frauen, mit meiner Frau oder mit meinem Mann oder mit meinem Chef, kann ich ganz anders mit ihnen umgehen. Ihr Lieben, und wir müssen zum Schluss kommen, mach dir bewusst, wo Zorn wirklich entsteht. Mach dir bewusst, was du wirklich verdient hättest. Mach dir bewusst, welche Stellung du als Geschöpf und als Begnadigter du wirklich inne hast. Und mach dir bitte auch bewusst, mit welchen Motiven du lebst, aus welchen Motiven, wir haben das ein bisschen vernachlässigt, das war der Vers 3, aus welchen Motiven du bittest. Die nächsten Verse, das habe ich euch schon gesagt, haben wir kaum Zeit zu, aber ihr Lieben, die sind nicht mehr schwer zu verstehen, wenn wir die ersten 3 Verse gründlich ausgelegt haben. Wenn ich die Welt lieber habe als Gott, und das mache ich, wenn ich zornig werde, wisst ihr, was das in Gottes Augen ist? Das ist Ehebruch. Denn dann ist mir die Welt lieber, dann bete ich die Welt mehr an, dass ich aus der Welt kriegen kann. Und dazu gehören auch gute Dinge zu, wie Ruhe und Entspannung oder wie Kommunikation mit meinem Ehepartner oder wie Mittel, ja finanzielle Mittel. Das ist per se nichts Böses. Aber wenn mir das wichtiger wird als Gott, dann ist das Götzendienst, ihr Lieben. Und deswegen nennt er uns Ehebrecher, wenn wir die Welt lieber haben, unsere Begierden lieber haben als den Gehorsam Gott gegenüber. Der Vers 5 ist schwierig, weil es gibt nicht einen Vers im Alten Testament, der genau das zitiert, aber das Konzept gibt es, dass er uns seinen Geist gegeben hat, und im Kontext ist es nicht schwer zu verstehen. Gott hat dich, wenn du wirklich sein Kind bist, mit Heiligem Geist ausgestattet, und er ist eifersüchtig, weil er möchte, dass du bitteschön den Heiligen Geist, im Heiligen Geist lebst, im Geist lebst, mit Frieden mit deinen Geschwistern umgehst, mit Freude mit deinen Geschwistern umgehst, mit Langmut, also Unrecht lange ertragen, mit deinen Geschwistern umgehst. Das ist die Frucht des Geistes. Mit der Enthaltsamkeit, dass du auch Entbehrungen erträgst, weil dir schon alles geschenkt wurde in Christus. Dann ist es nicht so schlimm, wenn ich das Erbe nicht so bekommen habe, wie ich glaube, es verdient zu haben, und meine Brüder wurden besser bedacht und ich wurde übervorteilt. Dann ist es nicht schlimm, weil du hast das größte Erbe bekommen. Du hast den Siegel, den Unterpfand der Gerechtigkeit bekommen. Und Gott ist eifersüchtig. Er möchte, dass wenn du wirklich sein Kind bist, wenn du sein Zeichen trägst, wenn du seinen Geist hast, dass du bitte auch nach diesem Geist lebst. Und er gibt, ihr Lieben, und das ist das Problem, er widersteht den Hochmütigen. Das ist eine ernste Warnung. Du kannst über deinem Zorn dein ganzes Leben lang brüten. Auch den Zorn, den du von deiner Kindheit schon aufgebaut hast, gegenüber deinen Geschwistern, gegenüber deinen Eltern, gegenüber anderen Menschen, vielleicht sogar Gott gegenüber. Du kannst dein ganzes Leben lang hochmütig an diesem Zorn festhalten. Du kannst aber auch Demut beweisen und kannst auf Jakobus hören, wo Zorn entsteht und wie Zorn entstanden ist. Und du kannst Buße tun. Und das Evangelium, ihr Lieben, gibt dir die ganze, und damit möchte ich schließen, gibt dir die ganze Kraft dazu. Das Evangelium ist nicht nur das Evangelium der Vergangenheit, dass meine Sünde einmalig und immer für immer getilgt ist. Das Evangelium ist nicht nur das Evangelium der Zukunft, dass der Marcel und der Mike eines Tages in Frieden vor einem heiligen Gott leben dürfen, weil Christus unsere Schuld getragen hat. Das Evangelium ist auch das Evangelium der Gegenwart, des Hier und Heute. Heute darfst du zum Kreuz gehen und darfst deinen Zorn bekennen. Du darfst Buße darüber tun. Du darfst das, weil der Weg frei ist, weil Christus dafür bezahlt hat. Wir nehmen das als Gläubige so selbstverständlich, aber das ist es nicht. Eine Viertelmilliarde, eine halbe Milliarde, deine Schuld. Von jedem von euch, nicht von uns allen. Von jedem Einzelnen. Es ist möglich, im Evangelium, das Evangelium ist das Evangelium des Hier und Heute, es ist möglich, dass du echte Vergebung für deinen Zorn bekommst. Es ist möglich im Evangelium, dass wir dann Gott wirklich als den anerkennen, den er wirklich ist. Er ist der Souverän und er übt seine Souveränität in Liebe aus. Er leitet die Geschicke, auch die schlimmen Dinge. Schaut bei Hiob, was ihm alles widerfahren ist. Am Ende des Lebens kann er einsehen, okay, das war schlimm, aber du hast ein Ziel damit gehabt. Du bist der Souverän und ich vertraue dir. Im Evangelium erkenne ich das an. Im Evangelium erkennen wir auch, wie unendlich viel der Herr Jesus Christus für uns leiden musste. Und das gibt mir Kraft, auch leidensfähig zu sein. Für das bisschen, was ich jetzt von anderen Menschen erleiden muss. Und muss nicht, ich muss nicht darüber zornig werden. Im Evangelium bekomme ich die Kraft, anderen zu vergeben. Und dieses Leid, was andere mir zufügen, auch zu tragen. Die Liebe Jesu, bedeckt eine Menge von Sünden. 1. Petrus 4, Vers 8. Im Evangelium erkenne ich auch Gott als den wahren Versorger meiner Bedürfnisse. Dann kommt mir der Martin nicht in die Quere, weil er mir nicht das gibt, von dem ich glaube, was ich verdient habe. Das kann er gar nicht, weil Gott ist mein Souverän. Gott ist derjenige, der mir alles gibt, der mir niemals einen Stein darreicht, wenn ich ihm um etwas bitte. Und die Bedürfnisse, die ich wirklich habe, nicht meine gefühlten Bedürfnisse, meine echten Bedürfnisse, die werden gestillt, weil er mich in Christus bis in den Tod geliebt hat. Wie würde er mir jetzt nicht mit seinem Leben auch alles das schenken, was du, Bechi und Maria, wirklich brauchst? Er würde es dir schenken. Und dann musst du nicht zornig werden über die Dinge, die wir glauben, selbst haben zu müssen. Im Evangelium befähigt er uns auch, und damit schließe ich, in dem Hier und Heute, in erlösten, in wahrhaft erlösten, zornfreien Beziehungen zu leben. Ehre sei ihm dafür, dass er uns sein Wort gegeben hat, dass er uns die Diagnose stellt, aber dass er uns damit nicht alleine lässt, sondern dass er uns auch die Gnade schenkt, jetzt in Frieden wirklich mit anderen leben zu dürfen. Kraft des Evangeliums, was an dir und mir mächtig geworden ist. Amen. Stehen wir noch auf und beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich auch an diesem Morgen an und danken dir von Herzen. A, für die Weisheit, für die Wahrheit, für das unfehlbare Wort, was du uns geschenkt hast, auf dem wir ja unser Vertrauen setzen können, auf das wir wirklich unser Leben bauen dürfen. Danke für Wahrheit, danke für deine Zusage, dass wir die Wahrheit erkennen dürfen und dass die Wahrheit uns wirklich frei machen wird. Nicht nur von der Strafe und der Schuld, sondern auch von dem Einfluss, von der Macht, von der Knechtschaft der Sünde. Hab herzlich Dank dafür und hab ganz besonders Dank für dein Vorbild. Danke, dass wir dich anschauen dürfen in deinem Wort. Danke, dass wir sehen dürfen, wie du selbstlos in diese Welt gekommen bist. Danke, dass wir sehen dürfen, wie du dem Vater vertraut hast, dass er alle deine Bedürfnisse stillt. Danke, Herr, dass wir dich deswegen als Lamm sehen durften, das sogar meine und unsere Schuld getragen hat. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich sehende Augen schenkst, dass wir erkennen können, in welcher Gnade wir stehen, was die Hoffnung dieser Berufung ist, was die Kraft des Wirkens, deines Wirkens an uns ist, wie du deinen Sohn, Vater, aus dem Tod auferweckt hast und mit der gleichen Kraft hast du uns zu dir gezogen und möchtest jetzt auch uns Kraft geben zu einem Leben, was dich ehrt. Ich bitte dich um Gnade für uns als Familie, als geistliche Familie, dass wir wirklich so miteinander umgehen, um damit dir Ehre zu machen, aber auch um ein feines Zeugnis zu sein für diese sterbende Welt, die dich so sehnlich braucht. Amen.